15.08.24, Israel im Krieg, Tag 314. Mit roter Farbe und Hamas-Dreiecken wurde die SPD-Parteizentrale in Berlin-Kreuzberg beschmiert. Ich bringe es kurz auf den Punkt. Hamas ist eine islamofaschistische Organisation, die im Jahr 2006 von den Bürgern und Bürgerinnen des Gazastreifens gewählt wurden. Diese Organisation bzw. diese Terrorführung des Gazastreifens ist nicht nur der Feind der Juden und Israels, sondern auch der freien westlichen Wertegemeinschaft und der eigenen Bevölkerung im Gazastreifen, die weiterhin missbraucht wird, jeden Tag als Schutzschild herhalten muss für die, wenn ihr so wollt, Machtbesessenheit der Hamas-Führung, statt dem allem ein Ende zu setzen, indem sie die 115 verbliebenen Geiseln einfach freilassen und sich ergeben. Da das nach über 10 Monaten nicht der Fall ist und höchstwahrscheinlich, wie wir die Terroristen alle mittlerweile kennen, auch nicht der Fall sein wird, gibt es leider nur eine einzige Lösung. Hamas muss vernichtet werden, wie einst die NSDAP. Heute ist Donnerstag, der 15.08. Und heute, wie ich in der letzten Folge schon angekündigt hatte, werden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Die Verhandlungen um ein Geiselabkommen, eine Feuerpause, ein Kriegsende eventuell herbeizuführen. Die Verhandlungen, die in Kairo und Doha im Endeffekt stattfinden werden, werden von insgesamt 3 Kräften geleitet. Ägypten, Katar, USA und im Hintergrund natürlich Israel und die Hamas. Wenn wir uns diese Vermittler, insbesondere natürlich Ägypten, Katar und die USA anschauen, und da kurz ein Stück weit eintauchen, um zu verstehen, was eventuell die Interessen der Vermittler sind. Weil manchmal hat man als naiver Bürger oder Bürgerin dieser Welt im Gefühl, alle haben nur Gutes im Sinn, alle tun nur Gutes, alle wollen im Endeffekt nur Ruhe und Frieden. Doch manchmal ist dem nicht so und es ist komplizierter, als man gerne hätte. Ägypten ist zwar mit Israel seit vielen Jahren im Frieden, seit 1979 ist ein Friedenspartner Israels, es bestehen Beziehungen zwischen Israel und Ägypten auf sehr vielen Ebenen, es ist ein kalter Frieden und auch jetzt in diesem Krieg seit dem 7. Oktober wird sehr vieles zwischen Israel und Ägypten koordiniert in Sachen Gaza, weil natürlich der Gazastreifen 2 Grenzen hat zu Ägypten und zu Israel. Dennoch ist Ägypten in der Hinsicht, ja, ich würde sagen, hat keinen Heldenstatus, ist kein Land, das wie ein Heiliger behandelt werden sollte, denn das ist es, was der Westen oft tut. Denn hätte Ägypten wirklich helfen wollen von Anfang an, dann hätte man eventuell auf der fast menschenleeren Sinai-Halbinsel, ein riesiges Territorium, größer als ganz Israel, hätte man doch gerne Schutzzonen einrichten können, nicht weit weg vom Gazastreifen, wo dann auch internationale Kräfte helfen hätten können, wo palästinensische Kinder und Frauen und Alte und Kranke dort hätten diese gruselige Zeit verbringen können, bis die Hamas zerstört ist, bis die Terroristen in Grund und Boden gestoppt sind. Doch das hat man nicht getan. Ägypten hat sich geweigert, auch nur einen einzigen Palästinenser bei sich aufzunehmen. Und das macht natürlich die Kriegshandlungen im Gazastreifen, dem dicht besiedelten Gazastreifen, wo Menschen, wo Zivilisten, wo Kinder, Frauen, Alte benutzt werden, wo Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und UNRWA-Gebäude benutzt werden, wo sogar humanitäre Wege und Zonen benutzt werden, um von dort auf Israel zu schießen, um im Endeffekt diesen Krieg kein Ende zu setzen. Das alles macht es natürlich um einiges schwieriger für die IDF, für die israelische Luftwaffe, so präzise wie möglich vorzugehen. Also Ägypten hat in dem Sinne auch irgendwo ein Stück weit Dreck am Stecken. Darüber wird ungern gesprochen, doch ich möchte es heute einfach mal ganz klar beim Namen nennen. Ägypten ist in der Hinsicht kein Heiliger. Und wer denkt, dass Katar unabhängig ist und ein wahrer Vermittler ist, der versteht entweder nichts von der Welt oder macht sich etwas vor, um, wie gesagt, mit gutem Willen und guten Gefühlen irgendwie in den Tag zu steigen. Doch dem ist leider auch nicht so, denn Katar ist im Endeffekt Muslimbrüderschaft, genauso wie Hamas, genauso wie Erdogan, ja, dem Regierungschef der Türkei. Das ist eine Achse, wenn ihr so wollt, eine Muslimbrüderschaft-Achse, die von Erdogan in der Türkei geführt wird, Katar geführt wird und natürlich dem internationalen arabischen Sender Al Jazeera verbreitet wird und vermarktet wird. Und Hamas ist im Endeffekt nur, wenn ihr so wollt, eine Zweigstelle von Katar und Erdogan, der Türkei, in Sachen jetzt diesem Krieg. Warum sollte Katar unabhängig und neutral sein, wenn es im Endeffekt eine Muslimbrüderschaft-Organisation ist, die im Kampf sich befindet, im Krieg sich befindet gegen die verhassten Juden? Erklärt ihr es mir. Kann man auf Katar bauen? Kann man Katar als neutralen Vermittler irgendwie betiteln? Natürlich nicht. Und wenn wir zur USA schauen, natürlich der stärkste Verbündete Israels, daran kein Zweifel. Doch auch die USA, und das habe ich etliche Male hier in diesem Podcast schon angesprochen, im Endeffekt haben die USA eigene Interessen. Die USA sind weder Angestellte Israels, noch arbeiten sie für Israel, noch tun sie das, was Israel gerne hätte, sondern sie in erster Linie verfolgt die USA eigene Interessen. Und die eigenen Interessen der USA sind im Endeffekt, soweit es geht, Ruhe. Ruhe hier im Nahen Osten, insbesondere mit Blick auf November, auf die US-Wahlen. Und wenn ihr ein Stück weit weiter tiefer tauchen möchtet, zum Beispiel, was die Interessen Israels hier sind, auch hier wird es kompliziert, weil hier gibt es natürlich alle möglichen Meinungen, was denn Israel wirklich, wirklich möchte. Denn das erklärte Ziel in Sachen Gaza ist natürlich nicht nur ein Ziel, sondern mindestens zwei zentrale Ziele. Das eine Ziel ist natürlich nach wie vor 115 Geiseln aus der Hölle rauszubekommen, auf welchem Weg auch immer. Und das zweite klare erklärte Ziel ist, die Hamas zu vernichten. Und seit vielen Monaten wird spekuliert, welches dieser beiden Ziele denn an erster und welches an zweiter Stelle steht. Ob diese zwei Ziele parallel laufen können, ob man denn wirklich beide Ziele gleichzeitig erreichen könnte oder eventuell nicht. Was sind die Prioritäten der israelischen Regierung und allen voran natürlich Netanjahus, der, so natürlich viele Netanjahu-Kritiker, auch irgendwo um sein eigenes politisches Überleben kämpft, der natürlich nach wie vor auch in mindestens einem Fall angeklagt ist, wobei hier seit vielen Jahren natürlich diese Gerichtstermine im Endeffekt bis jetzt noch nichts gebracht haben. Aber die Kritiker im Endeffekt sagen, Netanjahu hier hat eigene persönliche Interessen und das natürlich im Endeffekt auch die Situation mit der Vermittlung, mit einem Abkommen, auch aus israelischer Perspektive hier schwieriger machen. Und von der Hamas müssen wir erst gar nicht sprechen. Warum sollte die Hamas ein Interesse an einem Geiselabkommen und einer Feuerpause haben, wenn sie im Endeffekt, und das ist die israelische, was Israel möchte im Endeffekt, dass die Hamas dort eben nicht mehr der Chef ist im Gazastreifen, dass die Hamas entthront wird. Warum sollte die Hamas dem zustimmen? Warum sollte irgendeine Terrororganisation auf dieser Welt zustimmen, dass sie den Hammer abgeben muss? Also in dem Sinne ist es wirklich schwierig, schwieriger als manch einer von uns möchte, aber dennoch wollen wir Optimismus behalten. Wir wollen nach wie vor hoffen, dass es den Geiseln gut geht, größtenteils die, die am Leben sind natürlich, und dass wir sie rausbekommen. Und während wir über die Geiseln jeden Tag nachdenken, kommen natürlich auch Botschaften von der Hamas über die verschiedenen Kanäle raus, die natürlich wehtun. So wie heute Abu Obaida, der Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, also des bewaffneten Flügels der Hamas-Terrororganisation, der hat heute veröffentlicht, dass es angeblich stimmen würde, dass eine israelische Geisel von einem seiner Wächter in Haft getötet wurde. Der Wächter habe dies angeblich als Racheakt auf den Tod zwei seiner Kinder getan, die angeblich durch israelisches Feuer getötet wurden und so, laut Obaida, Märtyrer wurden. Laut Obaida war das der zweite Fall, in dem eine Geisel von seinem Wächter in Haft im Gazastreifen ermordet wurde. Die israelische Armee hat das natürlich gecheckt und hat jetzt vor kurzem erst heute bekannt gegeben, dass es sich bei dieser Geisel um jemanden handelt, der von den israelischen Einsatztruppen im November aus dem Gazastreifen befreit wurde, als Leiche zurück nach Israel geholt wurde. Eine bittere Situation überhaupt, die gesamte Geiselsituation tut äußerst weh, insbesondere jetzt, und das wisst ihr, das habe ich in der letzten Folge kurz angesprochen mit der Bibas-Familie, wo ich mittlerweile merke, dass nach 10 Monaten des Krieges, wo nach wie vor 115 Familien um ihre Liebsten bangen oder Leichen von ihren Liebsten zurückhaben möchten, dass in einem Großteil der Welt im Endeffekt auch in deutschen, Schweizer und österreichischen Medien diese Geiseln eigentlich gar keine wirkliche Rolle spielen. Sie spielen eigentlich nur eine Rolle, wenn man die israelische Regierung für ihre Taten, für ihr Vorgehen im Endeffekt kritisieren möchte. Ansonsten juckt es eigentlich kaum noch jemanden, dass es dort Geiseln gibt, wie es den Geiseln ergeht und dass es überhaupt eine Situation gibt, die nicht von Israel in die Wege geleitet wurde, sondern von radikal-islamofaschistischen Terroristen. Auch heute Nachmittag, diesen Donnerstag, wird es zum erneuten Male eine UN Security Council Sitzung geben zur Lage im Nahen Osten. Schon sehr oft passiert in den letzten Monaten, wo es hoffentlich dieses Mal nicht nur um den Tunnelblick gehen wird, also böses Israel vis-à-vis armes, unschuldiges Palästinensergebiet Gaza, sondern dass der UN Security Council es wagt, den Zoom-out zu machen und im Zentrum im Endeffekt nicht das große Israel stehen wird, sondern das kleine Israel stehen wird, das seit Monaten angegriffen wird und wurde, das aus 7 Windrichtungen beschossen wird und das seit Tagen und Wochen vom Iran bedroht wird. Eigentlich seit April auf direktem Wege. Eine Situation, die für manchen Kenner und Experten eventuell, falls der Iran sich nicht zügeln wird, eventuell eine Art dritten Weltkrieg herbeiführen könnte. Eine natürlich brisante und explosive Situation, auf die man eingehen sollte und nicht auf den Tunnelblick. Wenn wir kurz ins Operative gehen, allgemein, was natürlich weniger bekannt ist, ist die Nordgrenze Israels. Da möchte ich ganz kurz euch ein Stück weit die Zahlen mitgeben, damit ihr wisst, nein, es geht nicht nur um Gaza. Aus israelischer Perspektive sind es 2 heiße Fronten, wo jeden Tag Krieg besteht. Jeden Tag. Also an der Nordgrenze wirklich schockierende Zahlen. Mittlerweile nach über 10 Monaten haben wir die folgende Statistik. Circa 7.500 Raketen und Drohnen wurden aus dem Libanon auf Israel abgefeuert. Dabei wurden hunderte Menschen teils schwer verletzt. 43 Israelis wurden dabei getötet. Mehr als die Hälfte davon Zivilisten. Großflächige Waldbrände wurden verursacht. Insgesamt mehr als 700 lokale Brände. Und das hat auch dazu geführt, also der Beschuss, die Waldbrände und alles, was so passiert, dass hunderttausende Menschen sich evakuieren mussten oder vom Staat Israel evakuiert wurden oder auch in Teilen Südlibanons sich selbst evakuiert haben und aus dem Süden Libanons geflohen sind. Das ist die Situation an der Nordgrenze Israels, die kaum auf Interesse stoßt, in deutschen Medien und überhaupt in der Politik kaum besprochen wird. Und ich hoffe, dass im UN Security Council in der Sitzung heute das eventuell eines der zentralen Themen wird. Wer von euch Interesse hat, ein Stück weit mehr im Norden Israels einzutauchen, was da so passiert, da gibt es einen Mann, den ich persönlich noch nie getroffen habe, aber mit dem ich kurz über Messenger im Kontakt war. Und der Mann heißt Alon, ist auch wie ich in Deutschland aufgewachsen, lebt in einem Kibbutz im Norden Israels, im Kibbutz Dan, wenn ich mich nicht täusche. Und ihn würde ich jetzt mal kurz euch empfehlen, euch auf Instagram ihm zu followen und zu schauen, was er über den Norden Israels so berichtet. Er heißt Alon und sein Insta-Account ist Alon, also A-L-O-N, Punkt, North, wie Norden auf Englisch, N-O-R-T-H, Punkt, Israel, wie das Land. Also Alon.North.Israel. Guckt euch Alon an, der berichtet eigentlich täglich über die Situation im Norden Israels. Und ich denke, dass das für diejenigen von euch, die wirklich den Zoom-Out machen möchten und mehr verstehen wollen, das lohnt sich. Der Militärstaatsanwalt hat eine Haftverlängerung der beschuldigten Reservisten, die sich in Haft befinden, weil sie eventuell oder nicht eventuell Hamas-Gefangene oder Terroristen in Haft misshandelt haben sollen. Der Militärstaatsanwalt hat gefordert, ihre Haft zu verlängern, um die Untersuchungen weiter fortzusetzen, um zu einer Entscheidung diesbezüglich zu kommen. Dutzende Raketen und Drohnen aus dem Libanon und auch aus Gaza wurden in den letzten 48 Stunden entweder abgefangen von der israelischen Luftabwehr, sind in offene Felder gefallen oder in einem Fall mindestens ins Mittelmeer gefallen im Bereich des zentralen Israels, also irgendwo auf Höhe Tel Aviv. Die Givati-Infanterieeinheit ist in den letzten Tagen im Bezirk Shabura in Rafah im Einsatz. In einem Fall hat sich eine Terrorzelle in einer Wohnung inmitten eines dicht besiedelten Wohnkomplexes verbarrikadiert und wurde dort eliminiert. Im Gebäude und in der Wohnung wurden daraufhin Waffen, Westen und ein operativer Tunneleingang lokalisiert. Also wirklich Zermürbungskrieg in Rafah, Haus nach Haus. Wohnung nach Wohnung wird dort wirklich dieser Nahkampf fortgeführt, bis man die Terroristen dort in die Knie gezwungen hat. Am Dienstag haben auch Terroristen das Feuer in Richtung humanitärer Straße eröffnet. Es gibt in den verschiedenen Bereichen des Gazastreifens humanitäre Straßen oder Evakuierungsstraßen oder Wege, die von einer Stadt im Endeffekt zur humanitären Zone in Al-Muazi oder man schreibt es Al-Mawasi führen. Doch auch diese Wege, diese Straßen werden mittlerweile von den Terroristen benutzt, missbraucht und die Menschen, die sich dort auf diesem Korridor befinden, in Gefahr gebracht. Deshalb wurde diese Straße, die aus Rafah rausführte, zu einer aktiven Kampfzone deklariert und statt dort dann die Zivilisten friedlich, sage ich jetzt mal, Richtung Norden, Richtung Al-Muazi gehen zu lassen, ist diese Straße jetzt, wie gesagt, eine Kampfzone. Die Menschen können nicht mehr diese Straße derzeit temporär zumindest benutzen. Und das ist wieder eine Art, ein Beispiel, wie die Hamas im Endeffekt eine Situation herbeiführt, wo sie nicht für ihre Menschen, sondern im Endeffekt auch gegen ihre Menschen aktiv sich einsetzen. Doch auch das wird kaum thematisiert. Hamas hat auch Raketen aus unmittelbarer Nähe zur humanitären Straße in Khan Yunis von dort aus auf Israel abgeschossen. Auch dort aus Khan Yunis führt ein Weg raus, westlich Richtung humanitäre Zone Al-Muazi. Und auch dieser Weg wurde jetzt benutzt und von dort aus wurde auf Israel geschossen. Also in mindestens zwei Fällen in den letzten 48 Stunden, sowohl der Weg aus Khan Yunis als auch der Weg aus Rafah werden von Terroristen missbraucht. Die Luftwaffe, wenn wir nach Norden gucken, hat auf Dutzenden Beschuss, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus dem Libanon auch Hisbollah-Ziele und Terroristen im Libanon angegriffen in den folgenden Ortschaften: in Kfar Kile, in At-Tiri, Sibkin, Chihine, Alma el-Khaib, Nakura, Aita Ashab und Rab el-Salathine. In all diesen Orten hat die israelische Luftwaffe angegriffen und Terrorinfrastrukturen und Terroristen der Hisbollah angegriffen. Im Jordantal, nähe jordanischer Grenze, hat die IDF eine Terrorzelle aus der Luft eliminiert, also auch dort keine Ruhe in dem Sinne. Wie gesagt, drei Haupteinsatzgebiete, wenn wir kurz an die Grenzen Israels gucken, Libanon, Gaza und natürlich Judäa, Samaria und Jordantal. Und wenn wir den Zoom in nach Gaza machen, auch drei parallel laufende Haupteinsatzgebiete, Rafah, Khan Yunis und der zentrale Gazastreifen. Herzi Halevi, der Generalstabschef der israelischen Armee, hat bei einem Besuch im Philadelphia-Korridor, also der Korridor, die Grenze zu Ägypten, die von der israelischen Armee vor einigen Monaten eingenommen wurde, hat dort die folgenden Worte gefunden. Hamas needs to know that every day that it holds our hostages will be more bitter for it than the previous day. Auch eine klare Ansage. Und während wir natürlich jetzt hier gerade über das Operative gesprochen haben, was Israel so tut, um gegen den Terror vorzugehen, berichtet die CNN, berichtet die AP, die amerikanisch-internationale Nachrichtenagentur, berichtet das BBC, fast dieselbe Nachricht. Und die Nachricht lautet wie folgt. More than 40,000 Palestinians, also mehr als 40,000 Palästinenser, have been killed in Gaza since Israel launched its war against Hamas, Health Ministry says. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch lacht oder weint oder es spaßig findet oder es bitter findet. Ich weiß es nicht, aber ich denke, diejenigen von euch, die mir hier wirklich immer wieder zuhören, ihr wisst, worauf ich hier bei dieser Message natürlich hinausgehen will. Wie kann es sein, dass internationale, wirklich Leitmedien der ersten Liga, ja, AP, CNN, BBC, also bevor wir über den deutschen Raum motzen und den Zoom-out machen, international und uns CNN und BBC an, es kann doch nicht sein, es kann doch einfach nicht wahr sein, dass dort das Health Ministry zitiert wird. Das Health Ministry, also die Gesundheitsbehörde in Gaza, noch einmal, nach über 10 Monaten Krieg, macht die CNN mit dieser Message eigentlich nichts anderes, als Sprachrohr der Hamas zu dienen. Weil es gibt im Gazastreifen keine netten Ärzte, die unabhängig von der Hamas einfach mal so irgendwelche Statistiken in die Welt posaunen können, sondern das Health Ministry bzw. das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, das ist ein Hamas-Gesundheitsministerium und nichts anderes. Und die Zahlen, die von dort kommen, sind Zahlen der Hamas und von niemand anderem. Dennoch passiert es immer wieder. Und in dem Sinne machen sich westliche Medien leider mitschuldig. Ja, auch deutschsprachige Medien machen sich mitschuldig, wenn man, ohne es wirklich zu erklären, einfach so von irgendeiner Gesundheitsbehörde oder von palästinensischen Ärzten bricht, ohne es zu erklären, dass es Teil der Hamas-Terrorführung des Gazastreifens ist und nicht anderes. Oder gab es damals zu Zeiten Hitlers, gab es damals in Hitler-regierten Deutschland, im Deutschland der NSDAP, gab es da eventuell eine unabhängige, eine neutrale Behörde? Gab es so etwas? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum sollte es im Gazastreifen anders sein? Also tägliche Fake News, tägliche Lügen von Pro-Hamas-Antisemiten, die sich in der Regel als entweder Journalisten oder Vertreter von Nichtregierungsorganisationen oder irgendwelche Influencer betiteln und so tun, als ginge es ihnen um Recht und Gesetz, um Menschenleben und um Frieden, angeblich. Dabei sind sie diejenigen, die Hamas international unterstützen, indem sie nie, wirklich nie Hamas kritisieren, guckt allein die Kundgebungen auf Berliner Straße und ihr wisst, was ich meine, sondern täglich auf die angeblichen Verbrechen der Israelis hinweisen, täglich mit voller Wucht nichts anderes tun und das teilweise mit wirklich absurden Stories, die leider massenhaft geteilt werden, international, auf allen Sprachen, auf allen Foren, allen voran natürlich TikTok, Instagram und andere Medien, ob Social Media oder, wie ich gerade erklärt habe, westliche Leitmedien. Und das tut wirklich weh. Eines der Fälle jetzt natürlich, gerade aktuell, ist der Fall von Dr. Juman Arfa. Eine Ärztin oder angebliche Ärztin oder vielleicht wirklich Ärztin, wer weiß das schon genau, im Gazastreifen und dem tragischen Tod oder Nicht-Tod, wer weiß das schon genau, von ihren neugeborenen Zwillingen. Von ihren neugeborenen Zwillingen, die am 10. August angeblich zur Welt gekommen sind und am 4. Tag, also am 14. August, wenn ich mich nicht täusche, angeblich durch israelisches Feuer getötet wurden. Ja, wer weiß in dem Falle schon, was wirklich passiert ist. Doch hier hat zum einen die IDF, die israelische Armee, geguckt, was man da für Infos hat. Und weil ich natürlich nach wie vor als Reservist, der jetzt gerade nicht im Einsatz ist, aber natürlich in den verschiedenen Gruppen bin und da mitlese, habe ich die folgenden Dinge zusammengefasst für euch, die große Fragezeichen, sehr große Fragezeichen in mir auslösen und auch bei euch auslösen sollten. Also der Fall der Zwillingsbaby, was vor kurzem, wie gesagt, im Netz kursiert und nach wie vor immer noch kursiert, sind dieselben Zwillingsbaby, die schon im März, das Foto wurde im März, also vor 5 Monaten schon geteilt. Derjenige, der es im März geteilt hat, war ein angeblicher Al Jazeera-Reporter, der vom Tod seiner Familienmitglieder berichtet hat. Derselbe Reporter hat auch im Februar eine ähnliche Geschichte verbreitet. Nach Social-Media-Untersuchungen kommt dabei heraus, dass die Frau, die er als seine Frau bezeichnet, eigentlich mit jemand anderen verheiratet ist. Der Name des Mannes in palästinensischen Berichten ist Mohammad Abu al-Kumsan, während ihr jetziger Mann den Namen Mohammad Mahdi trägt. Dieselbe Frau hat in den letzten Monaten mehrere GoFundMe-Initiativen in die Wege geleitet, welche sich als betrügerisch herausgestellt haben. Auf X, früher Twitter, gibt es mehrere Accounts, die diese Situation, diesen Fall tatsächlich diskutieren. 3 Accounts, die mir aufgefallen sind und auch jetzt ich euch auf diesem Weg, kurz auf dem Weg mitgeben möchte, damit ihr da mal ein Stück weit tiefer eintaucht, falls es euch interessiert, sind die folgenden Accounts. Erster Account, Earth Mother 696. Earth wie Welt, Mother wie Mutter, 696, alles ein Wort, auf X. Oder der folgende Account, Chlupak1, Chlupac1, auch auf Twitter. Oder, fand ich sehr spannend, weil er ein Stück weit tiefer eintaucht, ein Account mit über 30.000 Followern, also ich denke, hat schon was zu sagen. Auf Twitter findet man Uriel Ohayon und das schreibt sich O-U-R-I-E-L O-H-A Y-O-N. Auf Twitter oder X, Uriel Ohayon. Der hat diesen kompletten Fall in einem längeren Thread auseinandergenommen und es wirft sehr viele Fragen auf, was die Glaubwürdigkeit der gesamten Narrative ist. Dieser Fall, dieser Tod, dieser tragische, angebliche Tod von diesen Zwillingen und der Mutter, was daran wahr ist und was fake ist. Wisst ihr, das wirklich Traurige an der ganzen Sache ist ja, selbst wenn dieser Fall eventuell fake sein sollte, was er wahrscheinlich ist, Es gibt im Gazastreifen natürlich wirklich, wirklich tragische Fälle, so wie es in Israel tragische Fälle gibt und im Libanon tragische Fälle gibt und so viele tragische Fälle all around us, denen man im Endeffekt dann, da bin ich ehrlich mit euch, irgendwie gar keinen Glauben mehr schenken will, weil man kommt sich irgendwie permanent über den Tisch gezogen vor. Man kommt sich permanent in einer Fake-Realität vor, Verzeihung, wo die ganze Zeit wirklich Fake News verbreitet werden von allen möglichen sogenannten Al Jazeera-Reportern und wie ich jetzt gerade auch schon von CNN, BBC und AP berichtet habe, die ein angebliches Gesundheitsministerium zitieren. Man kommt sich echt verarscht vor. Also wem kann man jetzt noch glauben? Und welcher Tragödie, die vielleicht wirklich stattgefunden hat, kann man mittlerweile wirklich glauben? Bis auf eine Tragödie, die zu 100% wahr ist. 115 israelische Geiseln befinden sich nach wie vor in den Händen von Terroristen im Gazastreifen, in den Händen von irgendwelchen Palästinensern, vielleicht in Tunneln, vielleicht in Wohnungen, wer weiß, was ihnen dort passiert. Und das ist eine Tragödie, das muss ein Ende haben. Verzeihung. Zum Schluss möchte ich mich bei euch bedanken. Für die vielen Glückwünsche auf den verschiedenen Kanälen, hunderte von Mails, die mich erreicht haben. Tut mir leid, dass ich da noch nicht geschafft habe, allen zu antworten. Tausende von privaten Messages und natürlich auch sichtbaren Messages auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter oder X. Und es freut mich insbesondere, dass so viele dabei sind, die meinem Podcast treu bleiben und ihn auch weiterempfehlen. Das tut wirklich gut. Das tut mir wirklich gut, weil aus meiner Sicht dieser Podcast tatsächlich ein Weg ist, um nicht wie auf Social Media mit drei Sätzen, sondern wirklich tiefer einzutauchen, die Dinge wirklich zu besprechen, um die Situation wirklich, wirklich besser verstehen zu können. Vor allem bin ich glücklich, weil ich mittlerweile auch festgestellt habe, ja, der ein oder andere wird sich darüber wundern, tatsächlich hören auch nicht wenige von Team 2 mit. Woran messe ich das? Weil alles und jedes Mal, wenn ich irgendwie Kritik übe an irgendwelchen hasserfüllten Antisemiten-Influencern, die irgendwie den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als über Israel herzuziehen und über Juden herzuziehen, weil sie ja angeblich Menschenrechtler und Friedensaktivisten seien, ja, darüber kann man gar nicht mehr lachen, so krank ist das, dass sie jedes Mal davon Wind bekommen. Und wie bekommen sie Wind? Indem Leute von Team 2 hier fleißig mithören und natürlich dann ihren Freunden darüber berichten, wenn eventuell die Hardcore-Hasser von Team 2, vielleicht hören sie sogar auch selber mit, wer weiß, und haben viel Spaß dabei, wirklich das ein oder andere zu hören, was sie wahrscheinlich nachvollziehen können, doch es wird niemals auf Gehör stoßen in ihren Aktivitäten. Was mich jedoch insbesondere glücklich macht, ist, dass sehr viele aus der Zuschauertribüne mithören. Auch eine Sache, wo ich mir nie wirklich so sicher war, aber in letzter Zeit habe ich sehr viele Messages bekommen und auch Anrufe tatsächlich, von einigen MdBs sogar, also Politikern, die mithören, Polizisten, Soldaten der Bundeswehr, Reservisten der Bundeswehr, ehemalige hochrangige Polizisten und sogar eine Handvoll Minister, die hier mithören. Ja, und wenn das nichts zu sagen hat, liebes Team 1, dann weiß ich auch nicht weiter. In dem Sinne, wir bleiben stabil, alle von uns, mit der Hoffnung, dass die Zuschauertribüne, diejenigen, die nicht sicher sind bei all diesen Fällen, was die Situation so ist, auch mit den Zwillingen, dass eventuell zumindest ein Fragezeichen jetzt aufgetaucht ist in diesem und in anderen Fällen, auch in Sachen Berichterstattung, dass man mehr Fragezeichen vor sich hat und eventuell sich vielleicht auch nicht wirklich positioniert. Ich erwarte von niemandem hier Hardcore-Zionist zu werden. Ich erwarte von niemandem hier mit der Israel-Flagge durch die Straßen zu ziehen. Das erwarte ich von niemandem. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass man die Realität im Nahen Osten, dass man sie fair und wirklich korrekt betrachtet, dass man nach wie vor stabil bleibt, was Recht und Unrecht ist, wer Täter und wer Opfer ist. Und der Täter ist eindeutig die palästinensische Führung des Gazastreifens, die diesen Krieg initiiert hat, die ein Massaker ausgerichtet hat, die Menschen vergewaltigt und misshandelt hat und die Menschen entführt hat, die sie nach wie vor nicht bereit ist, freizulassen. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.